Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Geld, das ist Frauensache und auch Bitcoin ist Frauensache. Das sagt Larissa Krawitz. Die ehemalige Bankerin hat festgestellt, wie groß die Nachfrage zu Infos nach Geld- und Finanzthemen von Frauen wirklich ist und hat ein eigenes Business daraus gemacht, Finanzwissen zu verbreiten. Ach, und auch bei Bitcoin ist Larissa schon ziemlich lange dabei. Wir haben ein Gespräch geführt über Geld und Geschlechterrollen, aber wir reden auch über die unguten Ideen der EU-Abgeordneten aus Brüssel, wenn es um Bitcoin geht. Zuerst kommt ein kurzes Wort von den Sponsoren und dann geht's gleich los mit dem Interview. Coinfinity ist dein Partner für die langfristige Bitcoin-Strategie. Der erste Bitcoin-Broker Österreichs mit Sitz in Graz, erreichbar natürlich aus der ganzen Welt. Der Fokus liegt auf der Sicherheit und der Erfüllung individueller Bedürfnisse der Kundschaft. Der Service ist legendär. Coinfinity glaubt, dass Bitcoin die Wirtschaft und die Gesellschaft in den nächsten Jahren entscheidend verändern wird und ihre Mission ist es, Bitcoin möglichst verständlich und einfach zugänglich zu machen. Incrementum ist eine bankenunabhängige Fondsgesellschaft. Die beiden Fondsmanager Marc Wallig und Ronald Stöferle sind Experten für Sound Money und die österreichische Schule der Nationalökonomie. Dazu haben sie auch mehrere Bücher geschrieben. In ihren Fonds suchen sie nach innovativen Wegen, mit Gold, Bitcoin und Krypto der Inflation zu entkommen. Aprico Media ist der erste, einzige und auch der beste deutsche Bitcoin-Verlag. Brandaktuell im Programm ist die deutsche Erstausgabe von Layered Money von Nick Battier, ein Buch, das ich an einem Tag verschlungen habe und das wirklich eine ganz neue und sehr spannende Perspektive auf Bitcoin und die Geschichte des Geldes wirft. Bei aprico.media kann man auch per Lightning bezahlen. Willkommen in den Studios von Dumotion im 9. Wiener Gemeindebezirk, Larissa Krawitz, hallo.
Hi Nico.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Larissa, ist Börse was für Frauen?
Nein, also absolut nicht. es führt zu gravierenden gesellschaftlichen Verwerfungen, wenn Frauen sich jetzt mit dem Thema Geld beschäftigen, Geld verdienen, ihr eigenes Geld haben. Ich meine, wo kommen wir dann hin?
Kommen
Frauen dann auch noch und dann kaufen sie Immobilien, dann investieren sie vielleicht in Kryptowährungen und alle möglichen verrückten Sachen. Also ich glaube, viele Menschen würden sich wünschen, dass Frauen dass Börse nichts für Frauen ist. Aber ich leite Frauen auf diesen dunklen Pfad des Vermögensaufbaus, sagen wir mal so.
Okay, damit haben wir das Thema jetzt erledigt, dann können wir jetzt den Podcast beenden. Nein, im Ernst, Larissa, du bist Expertin für Börse, für Geldanlage. Unter dem Namen Investorella bietest du Kurse an, hast Bücher geschrieben, machst deinen eigenen Podcast und bist da wirklich in den letzten zwei Jahren eigentlich zur zentralen Figur in Österreich, aber teilweise auch in Deutschland aufgestiegen, wenn es darum geht, Geld und Frauen quasi zusammenzubringen. Hast du eine Vermutung, warum das so ein eigenes Thema ist? Also, weil man hat irgendwie den Eindruck, Börse ist immer so ein bisschen Männersache. Ne?
Das stimmt auch. Also das war es eigentlich bis zuletzt fast exklusiv, wenn man sich das angesehen hat, allein nur vor 3-4 Jahren die Mediadaten von den Finanzwebsites, Finanzen.net, Wall Street Online, einfach die Zugriffsdaten, da hat man gesehen, 90% der Leser sind Männer. Die publizieren ihre Daten ja für Medienpartner. Auch bei den Brokerages hat man gesehen, dass circa je nach Brokerage 70-90% der Kunden männlich sind. Und das hat sich erst in den letzten 2-3 Jahren geändert. Und ich glaube, es gibt da zwei Faktoren. Also ich sehe das bei meinen Kursen, bei meinen Workshops, die Frauen sind alle so um die 30. Das heißt, die Mütter sind so um die 60. Und die Mütter gehen schon langsam in Pension. Und enorm viele Frauen haben wirklich eine sehr, sehr, sehr geringe staatliche Pension oder schauen komplett durch die Finger. Zum Beispiel, wenn sie auch im Ausland waren. Klassisch ist auch Familienunternehmen, wo die Frau immer geringfügig angemeldet war, um SV zu sparen und lauter solche Dinge. Und die sagen dann ihren Töchtern, hey, ich sehe jetzt, wozu das führt, wenn ich mich nicht darum kümmere. Bitte, du bist jetzt Ende 20, Anfang 30, vielleicht Mitte 30 oder 40 schon, kümmere dich darum. Das musst du machen. Also sehr viele Frauen werden von ihren Mamas geschickt. Und andererseits, glaube ich, hat es auch etwas mit den digitalen Tools zu tun, die wir jetzt haben. Also die Fintechs haben sich ja doch sehr, sehr schnell entwickelt und der Zugang zur Börse ist einfacher.
Weil du hast vorher erwähnt, die Webseiten, die du vorher erwähnt hast, das sind so klassische Hier-Zahlen, Da-Zahlen, Charts, Ausdrücke, die kein Mensch versteht. Ja, also wirklich sozusagen harte Börseninformationen, ja? Wo auch die meisten Männer natürlich nicht durchschauen. Da musst du erstmal dich reinarbeiten, aber vielleicht fangen wir so an. Liegt es auch an der Kommunikation? Tools sind eine Sache, aber kommunizieren Frauen anders oder konsumieren sie anders die Medien?
Ich denke schon. Also das, was ich von meiner Community her merke, ist, Und das, ich habe auch einmal einen Online-Broker gefragt, dass sie diese Daten erheben. Frauen sind zögerlicher. Frauen brauchen sehr viel Information, bevor sie in die Märkte einsteigen. Also sie wollen immer alles ganz genau wissen. Und ich habe so informell die Erfahrung gemacht, Frauen brauchen relativ lange, bevor sie investieren. Und Männer, die sagen, okay, ich habe noch nie investiert, ich google einfach irgendeinen Depotanbieter, eröffne dort ein Depot, gebe 5.000 Euro drauf und kaufe einfach irgendwelche Aktien, die ich irgendwo gelesen habe. Gehen wir mal ein paar tausend Euro rein und dann schauen wir, was passiert. Das ist so der männliche Approach. Und ich habe einen Online-Broker gefragt, ob das wahr ist, weil das war nur so meine persönliche Erfahrung. Ich hatte keine Zahlen dazu. Und die haben das wirklich erhoben und sie haben gesagt, ja, zwischen Depoteröffnung und dem ersten Trade brauchen Frauen, ich glaube, es war dreimal so lang im Vergleich zu Männern. Also ich glaube schon, dass Frauen die Inhalte anders kommunizieren. Und ich glaube, dass diese vielen Fachbegriffe Frauen eher abschrecken. Weil wenn du detailorientierter bist und ein bisschen risikoaverser und ein bisschen ja, länger brauchst, dann sind gerade diese harten Börsen-Webseiten für Frauen abschreckend. Und ich glaube auch, was da reinspielt, ist, in Wahrheit ist das tägliche Investmentgeschäft relativ langweilig. Man sitzt vor, ich meine, die Börse bewegt sich, das ist spannend, aber man gewöhnt sich dran, man sitzt die ganze Zeit vor Programmen, vor Bloomberg, vor Reuters, dann hat man seine Excel-Sheets oder irgendwelche anderen Programme, die alles berechnen. Aber das wird medial nicht dargestellt. Ich meine, niemand würde einen Film über einen echten Handelstag an der Börse anschauen. Deswegen gibt es Wall Street, Wolf of Wall Street, Boiler Room, die eigentlich nur diese Extreme der Industrie darstellen. Und das schreckt Frauen so ein bisschen ab. Das ist auch der Grund, warum der Kapitalmarkt doch ein nicht so tolles Image hat in Europa. In den USA wissen die meisten Leute, wie der Kapitalmarkt wirklich funktioniert. In Europa, gerade Frauen, haben einfach nur ein paar Hollywood-Filme, die ein wirkliches Extrem der Industrie zeigen. Das wäre ungefähr so, als würde man einen Film über die Autoindustrie machen und würde die ganze Zeit Manager zeigen, die in Privatjets herumfliegen und ich weiß nicht, sich betrinken und Party feiern, weil diese Skandale gab es ja in der Vergangenheit auch. Aber wenn wir über die Autoindustrie denken, dann denken wir nicht unbedingt daran. Also das ist so ein bisschen etwas, was Frauen abschreckt. Aber mittlerweile ist, glaube ich, gerade bei Millennials der Druck hoch genug, um zu sagen, ich möchte nicht in Altersarmut landen und ich kann rechnen, das geht sich alles nicht aus, also staatlich gesehen.
Aber ist es wirklich so, dass wenn ich jetzt 25 bis 30 bin und die Mama sagt, kümmere dich drum, dann ist doch mein erster Reflex, mich nicht drum zu kümmern. Kommt das wirklich an, diese Botschaft? Oder sehen deine Kundinnen das tatsächlich, dass es jetzt ihren Müttern schlecht geht?
Also ich glaube, das, was Frauen sehr abschreckt, ist die Abhängigkeit. Die meisten jungen Frauen heutzutage haben eine Ausbildung gemacht, haben ihren eigenen Job, ihr eigenes Geld und merken plötzlich, okay, wenn ich ein Kind bekomme oder wenn ich älter bin, dann lauern da Abhängigkeitsfallen. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, dass gerade junge Frauen sagen, ich möchte nicht in diese Abhängigkeit hinein, von jemandem anderen abhängig sein, weil das hat natürlich immense Nachteile. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht reden, dass wenn man nicht sein eigenes Geld hat und man in einer Beziehung, in einer Abhängigkeitssituation ist, dass das nicht unbedingt sehr vorteilhaft ist.
Das heißt, du hast es eigentlich schon einmal einen ganz wichtigen Punkt erwähnt. Auch wenn es für uns jetzt inzwischen selbstverständlich ist, ist es tatsächlich so, dass wirklich der Großteil der Frauen selbst berufstätig ist und auch Geld verdient, ist eigentlich ein neuer Trend. Also dass das wirklich so ein breites gesellschaftliches Phänomen ist.
Ja, man darf auch nicht vergessen, also meine Mutter ist 1959 geboren. Und ich glaube, die Familienrechtsreform in Österreich war 1973. 73 bis 76 wurden die Gesetze verändert. Und davor durfte eine verheiratete Frau nicht arbeiten gehen, ohne die Genehmigung des Mannes. Oder ein eigenes Bankkonto haben, ohne die Genehmigung des Mannes. Also das liegt gar nicht so lange zurück. Da sprechen wir von knapp einmal 50 Jahren. Und ich glaube, dass einfach mit der Generation an Frauen, die gut ausgebildet ist, die eigenes Geld hat, dass die dann sich auch überlegen, okay, was will ich mit meinem Geld machen? Weil ich will das nicht einfach alles ausgeben, sondern ich möchte mein Geld auch anlegen, ich möchte es für die Zukunft aufbewahren.
Was sind die ersten Schritte, die du ihnen rätst? Was sind so die wichtigsten Fragen, die du zu beantworten hast?
Also die ersten Schritte sind meistens, dass ich sage, man braucht ein bisschen Wissen, um zu starten. Wie startet man am besten? Ganz klar diversifiziert, idealerweise mit günstigen ETFs. Und dann arbeitet man sich so quasi in der Börsenhierarchie hoch. Und dann geht man rein in etwas komplexere Assets. Ich rate den Leuten eben auch, im Bereich Gold, im Bereich Immobilien zu diversifizieren. Warum tue ich das? Denn je nach Marktlage, je nach weltwirtschaftlicher Entwicklung gibt es natürlich auch schlechte Börsenjahre und es macht Sinn, also Immobilieninvestments machen Sinn, Goldinvestments machen Sinn.
Was ist mit diesen neuartigen Dingen aus dem Computer, diesen, diesen Münzen, diese, die immer so als Goldmünze dargestellt werden.
So, also du meinst diese Kryptowährungen. Ja, also es gibt Leute, die haben schon mal davon gehört. Ja, also das Thema Kryptowährungen ist auch bei Frauen sehr spannend, weil, und ich glaube, das sehen wir gerade nicht unbedingt bei Millennials, bei jüngeren Millennials vielleicht und bei Gen Z, dass junge Menschen die alte Börse eigentlich erst über Kryptowährungen entdecken.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Also
ja.
das ist, glaube ich, ein sehr starker Trend. Junge Menschen, die viel im Internet sind, beginnen einmal in Kryptowährungen zu investieren, die jetzt im Vergleich zu altmodischen Assets relativ risikoreich sind. Und plötzlich entdecken sie, hey, es gibt ja auch Unternehmensanteile, die ganz klassisch an der Börse gehandelt werden.
Und die vielleicht nicht so rauf und runter schießen wie Shitcoin-Token Nummer 346 von Bitcoin und seiner legendären Volatilität ganz abgesehen, aber zumindest ist da schon ein bisschen Basis da. Aber mir ist das auch schon aufgefallen. Es hat auch einen positiven Effekt, nämlich den, dass du einem Millennial nicht erklären kannst, was ein Ausgabeaufschlag ist. Mhm. Ja? Weil zu einer Bank zu gehen und zu sagen, ich würde da gerne investieren in den Fonds. Ja, zahl mir erstmal Geld dafür, dass du da rein darfst. Ich meine, das ist ein derartig bizarres Konzept. Aber es gibt das noch, also noch gibt es das. Aber erzählst du uns ein bisschen was über deinen Background? Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen?
Es war eigentlich, also ich bin nicht auf das Thema gekommen. Das Thema ist zu mir gekommen, wenn man so will. Ich habe lange in den Finanzmärkten gearbeitet. Ich war Aktienhändlerin, ich war Währungshändlerin. Dann war ich in Industrie- und Energieunternehmen, Treasury Managerin. Habe finanzmathematische Forschung auch betrieben. Ich habe erforscht, wie Twitter-Nachrichten sich auf Börsenkurse auswirken, eine Zeit lang.
Und wie? Schlecht.
Ja. Nein, also es gibt, wir haben wirklich so Sprachanalyse-Algorithmen gebaut. Und das, was man sehr gut vorhersagen kann, also kommt darauf an, wie liquide die Assets sind. Je illiquider das Asset, desto länger der Zeitraum. Je liquider das Asset, desto kürzer dieser Zeitraum. Aber die Volatilität kann man mit Twitter-Nachrichten, allein mit dem Volumen an Nachrichten und auch jetzt mit dem Content, also Verbal Content, relativ gut vorhersagen. Das, was man natürlich auch vorhersagen kann, sind extreme Crashes. Warum, wenn irgendwas auf der Welt passiert, auf Twitter sieht man es als allererstes. Yep. Yep. Und das kann man natürlich messen, wenn irgendeine Nachricht kommt und die wird sofort hunderte, tausendmal retweetet. Und dann weiß man sofort, wenn das ein gewisses Asset betrifft, dass da, und man kann da auch, dass da was passieren wird. Und man kann dann auch, das haben wir einmal geschafft, einmal waren wir 2 Minuten schneller als Bloomberg News. Und da war natürlich yay.
Aber okay, das heißt, du hast wirklich gehandelt. Du bist da richtig so hinter den Bloomberg-Terminals gesessen und so ein bisschen so wie in den Filmen, aber nicht wirklich. Und hast da so quasi an den Finanzmärkten teilgenommen.
Ja, also ich habe angefangen 2005 oder 2006, muss ich jetzt zurückdenken, ja, ich bin schon etwas älter, also ich bin so ein Elder Millennial, wenn man so will, für ein kleines Brokerage, wir haben Kundenhandel gemacht und in den jeweiligen Banken-Treasuries und Firmen-Treasuries, dann im Währungshandel, es war eher, also im Währungshandel war es wirklich Handel und in den Treasuries war es eher Hedging und dann war ich in Richtung Strategieentwicklung, das heißt, ich habe nicht gehandelt, ich habe die Strategien und die Signale quasi entwickelt und dann an einen Hedgefonds verkauft.
Gut, und also du hast jetzt von Treasuries geredet und Hedging und Hedgefonds und so weiter, also so wunderbaren Börsewörtern, die wir alle so tun, als würden wir genau wissen, was dahinter steckt. Wir gehen es jetzt nicht einzeln durch, aber ist das auch eine Männerwelt gewesen, in der du da gearbeitet hast?
Ja, absolut. Also ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, da hatte ich meine eigene Toilette, weil ich die einzige Frau im ganzen Unternehmen war. Aber das hat mich nicht gestört. Ich habe das nie also als störend empfunden. Ich habe das eigentlich als Asset empfunden, weil es natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist. Und das hat mich auch dazu gebracht, also auf Investorella, weil ich war eines Tages, bin ich in meinem Büro gesessen, so 2018, und mir war irgendwie, ich möchte nicht sagen ein bisschen langweilig, aber ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mir hat das Unternehmertum ein bisschen gefehlt. Und ich dachte mir, es ist eigentlich schade, dass ich bei so vielen Industrie-Events in der Finanzbranche oder auch in Treasuries oft wirklich die einzige Frau war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal ein Wertpapierseminar für Frauen. Vielleicht interessiert sich jemand dafür. Und ich dachte mir, hey, da melden sich vielleicht 5 Leute oder so. Habe das in einer Frauen-Facebook-Gruppe gepostet. Und dann haben sich innerhalb der nächsten 6 Stunden 130 Frauen gemeldet. Mhm. Und ich dachte mir, okay, das ist ein Zeichen. Das ist einfach ein Zeichen. Und ich habe dann einen Workshop gemacht. Und dann am Ende des Workshops hatte ich Einladungen für 2 weitere Workshops. Und so ist das Ganze entstanden. Da habe ich gedacht, okay, ich muss eine Webseite machen, ich muss ein Buch schreiben. Da ist wirklich eine sehr, sehr große Nachfrage. Und die wollte ich auch bedienen, weil ich doch durch mein Industriewissen relativ viel Erfahrung habe. Ich habe die verrücktesten Stories zu den verschiedenen Marktevents. Und ja, seitdem teile ich quasi mein Wissen mit Frauen und helfe ihnen so ein bisschen die ersten Schritte am Kapitalmarkt oder generell im Bereich des Investments zu machen.
Und wie weit war dann der Sprung von dieser ersten Erfahrung, diesen 130 Anmeldungen bis zu wirklich der Konzentration darauf, der Selbstständigkeit?
Es hat ein Dreivierteljahr, glaube ich, gedauert.
Schnell?
Ja, einfach weil ich schnell gemerkt habe, okay, ich habe so viele Anfragen für Workshops und das war auch für mich ein wichtiger Faktor, Lebensgestaltungsfaktor. Zu der Zeit habe ich mein erstes Kind bekommen, also ich war schwanger schon und ich habe gesagt, hey, was möchte ich in meinem Leben machen? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als 4 Stunden lang auf der Bühne zu stehen, über den Kapitalmarkt zu sprechen. Und gerade wenn ich schwanger bin oder wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich Sachen machen, die mich glücklich machen. Also meinen letzten Workshop habe ich gemacht, da war ich im 8. Monat schwanger. Also konnte ich mich kaum bewegen, aber ich habe es einfach extrem, extrem genossen. Meine Buchpräsentation, das war auch ja 1 Monat vor der Geburt. Und das war mir auch extrem, extrem, extrem wichtig, dass mein Kind aufwächst und sieht, seine Eltern machen Dinge, die sie wirklich lieben im Leben. Das war auch ein richtig großer, richtig wichtiger Faktor für mich.
Ganz wichtiger Faktor. Ich glaube auch, dass diese Schiene, die du da, sage ich mal, fährst, ja, das hat ja auch eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung, weil es sind ja nicht nur Frauen am Kapitalmarkt unterinvestiert in Europa, in Österreich, in Deutschland, sondern alle Menschen. Und man erreicht eben nicht alle Menschen mit den typischen harten Börse-Panik-Videos, die da jetzt geschoben werden auf YouTube und so. Frauen kommunizieren anders. Liegt es auch daran, dass sie, wie soll ich das am elegantesten ausdrücken? Man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwo in eine Falle tritt bei diesem
Keine
Thema.
Keine Sorge, ich trete schon auf die Füße, Nico.
Also sind Frauen generell risikoscheuer als Männer? Ich glaube, das haben wir vorher schon, hast du vorher schon angesprochen. Und die zweite Frage auch, kann es sein, dass sie einfach froh sind, wenn sie wissen, dass sie nochmal nachfragen können, einfach der Sache wirklich auf den Grund gehen können und auch ja, sich nicht unter Anführungszeichen schämen müssen, wenn sie was nicht wissen?
Ich glaube, das ist es definitiv. Also das sehe ich allein in meiner Community. Ich bekomme jeden Tag relativ viele Fragen zu den verschiedensten Finanzthemen. Und das, was eigentlich wirklich schade ist bei uns in Österreich, das gibt es in anderen Ländern. Und zwar, wenn man nach England schaut oder sogar in Italien, das hat mir meine Mutter, sie lebt in Italien, hat mir das erzählt, da gibt es Webseiten, in England ganz normale staatliche Website. Ich glaube, sie ist von der Finanzbehörde SFA, wird sie betrieben, wo du dich informieren kannst über alle finanziellen Belange. In Österreich gibt es das auch, die FMA hat so quasi eine Kapitalmarkt-Infoseite, aber die kennt scheinbar fast niemand. Also Leute wie ich schauen sich das an, aber ich bräuchte es eigentlich nicht. Und die Leute, die es brauchen, schauen sich das nicht an, weil sonst würden sie mich ja nicht fragen. Und es gibt eben in anderen Ländern wirklich große Informationsplattformen, wo du dich über alle Finanzthemen informieren kannst. Und das fehlt bei uns ein bisschen. Ich glaube, der Grund, warum es fehlt, ist einfach, weil wir gerade in Österreich, in Deutschland sehe ich das auch noch, so ein bisschen diesen Vater-Staat-Mythos haben. Egal, was dir passiert, der Staat ist da und kümmert sich um dich. Du brauchst dich um diese Dinge nicht kümmern. Und gerade jüngere Menschen sehen aber mehr und mehr, dass diese Idee Löcher bekommt und wollen es nicht riskieren, sich eines Tages eben auf die staatliche Versorgung zu verlassen. Und ich glaube, junge Menschen sehen das auch in anderen Bereichen, dass das Sozialsystem nicht mehr unbedingt das ist, was man sich darunter vorstellt. Und deswegen sagen sie, nein, ich muss Eigeninitiative ergreifen, ich muss selbst was aufbauen, ich muss mich absichern. Und bei Frauen eben auch ein richtig wichtiger Faktor, ich möchte meine Kinder absichern. Also ich möchte für meine Kinder ansparen, dass sie in Zukunft etwas haben. Und dann kommt das Thema Inflation, Nullzinsen auf den Sparbüchern oder nahe Nullzinsen.
Das ist nämlich schon der Punkt. Es ist ja nicht ganz richtig, dass Frauen und Kapitalmarkt miteinander nicht so viel zu tun haben. Natürlich, wenn man in die Geschichte schaut, du hast gesagt, dass in den 70er Jahren durften Frauen überhaupt ohne Erlaubnis Bankkonten öffnen. Es war jetzt auch nicht so, dass Frauen immer Zugang hatten zur Börse. Also auch das ist ja eigentlich jetzt relativ neu. Von permissionless Bitcoin reden wir jetzt noch gar nicht. Da hat wirklich jeder Zugang. Aber wenn man in der Geschichte schaut, dass zum Beispiel die Erfinderin der Personal Finance Column, Sylvia Porter, war eine Frau, die schon in den 1920er, 30er Jahren darüber geschrieben hat. Und wenn man noch mal nach Europa schaut, da gibt es dieses berühmte Buch When Money Dies von Adam Ferguson, einem britischen Historiker, der zitiert über, da geht es um die Hyperinflation in Österreich, Deutschland, 20er Jahre, und da sind die Quellen immer Frauen, weil die Männer sind alle nicht aus dem Krieg zurückgekommen, und die Frauen und beschreiben dann, wie das in der jetzt in Inflation, wie das war, dass dann eigentlich in Wien alle, egal ob untere oder Oberschicht, egal ob Mann oder Frau, haben dann spekuliert, weil sie irgendwie raus mussten aus dieser Hyperinflation. Glaubst du, dass wir so etwas im Ansatz gerade wieder erleben, dass Nullzinsen, Inflation, also dass du einfach dieser Druck, auch dieser realökonomische Druck jetzt einfach von allen gespürt wird?
Ich glaube, dass das momentan ein Faktor ist, weil die Inflation wirklich von den Leuten gespürt wird. Mittlerweile auch so ein bisschen bei den Lebensmittelpreisen.
Ich kaufe bisschen ist gut, ja.
Immer die gleichen Sachen. Das heißt, ich sehe bei gewissen Dingen schon die Preiserhöhungen. Die sind teilweise heftig. Ein Beispiel, Kelly's Chips. Ich kaufe jede Woche eine Packung Kelly's Salzchips. 1,99, 2,19.
Also das ist schon aber hast du auf den Inhalt auch geschaut? Weil manchmal wird es einfach kleiner, auch die Packung.
Na, tendenziell schaue ich auf den Kilopreis.
Ja.
Also die Packung bei Kelly's ist gleich geblieben, aber der Preis hat sich eben erhöht. Eben 1,99, 2,19, also schon bis relativ signifikant. Ich merke es bei anderen Dingen auch. Und ich glaube, das fällt den Menschen auf. Es fällt gerade jenen auf, die sich zum Beispiel Häuser kaufen, Häuser bauen, Baumaterialien. Darüber wurde viel geschrieben. Und mittlerweile greifen die Medien das Thema auch auf, der Inflation. Das heißt, man hat es auch in den Abendnachrichten. Und generell, wenn ich zurückdenke an meine Jugendwirtschaftsnachrichten, darüber wurde in Österreich de facto nicht gesprochen. Und mittlerweile ist das aber doch vermehrt Thema des täglichen Diskurses auch. Und das, was ich schon glaube, ich bin ein extremer, extremer Fan. Kennst du vielleicht Walter Scheidel, Nach dem Krieg sind wir alle gleich? The Great Leveler ist ein Historiker, der sich mit dem Thema Ungleichheit beschäftigt hat. Aber nicht so wie Thomas Piketty, der jetzt vielleicht 300, 400, 500 Jahre zurückschaut, sondern er schaut 10.000 Jahre zurück. Also wirklich bis zum Anbeginn der Menschheit. Und wenn man das einmal liest und wenn man sich wirklich geschichtlich damit beschäftigt. Es gab immer Hochkulturen und es gab immer auch Systeme, die zusammengebrochen sind. Und er schaut sich halt quasi das Thema Ungleichheit an. Und wenn wir uns das ansehen, nach dem Zweiten Weltkrieg, da ist in Europa einfach so, so viel passiert und quasi fast alles war zerstört. Also es gab gewisse Ausnahmen, aber das hat quasi es erlaubt zu sagen, okay, wie bauen wir die Gesellschaft neuer auf, besser auf, auch mit Sozialsystemen. Aber, und man kann es den Leuten in den 60er und 70er Jahren auch nicht wirklich vorwerfen, die hatten nicht die ökonomischen Modelle, die wir heute haben. Viele der Sozialsysteme wurden so gestaltet, dass es immer schwieriger wird, sie zu finanzieren. Und das merken die Menschen. Und ich glaube, also Gesundheitssektor ist eins dieser Faktoren, wo Leute sagen, nein, der Staat kann mir nicht mehr alles finanzieren und deswegen muss ich das selber machen. Also das ist sehr stark das Feedback von den Menschen, das ich bekomme, dass sie sagen, okay, gewisse Dinge im Leben sind einfach vorbei. Ich muss mich jetzt selbst drum kümmern. Und dann gibt es natürlich andere, die auf das Thema Eigenverantwortung sehr, sehr aggressiv reagieren. Also das ist immer noch. Und
was heißt aggressiv reagieren? Ablehnend?
Naja, also dass man sagt, das gibt es viele, die sagen, also deswegen auch gerade in feministischen Kreisen unter Anführungszeichen, also es gibt viele, die wirklich sagen, nein, Frauen, es ist unfeministisch, Frauen zu sagen, sie sollen selbst investieren, weil eigentlich sollten sich die Gesetze so ändern, dass sie staatlich vollkommen abgesichert sind. Also ich sehe diesen Punkt bis zu einem gewissen Grad, dass man sagt, man könnte die Gesetze noch optimieren, dass Frauen im Alter besser abgesichert sind, definitiv. Gleichzeitig ist es für mich auch schwierig zu verstehen, was daran feministisch ist, Frauen zu sagen, bau dir kein Vermögen auf, schaffe dir nichts an, bleibe mittellos. Und das ist etwas, allein wenn ich das schon sage, ich werde relativ eigentlich hart von dieser Seite auch attackiert für meine Arbeit. Das ist ein bisschen das Lustige. Wenn mich Leute attackieren, kritisieren, sind sie immer aus der feministischen Ecke. Es sind nicht irgendwie Männer oder Das ist so etwas, was ich jetzt in der Form nicht erwartet hätte.
Wahnsinn, ich habe also auf meiner imaginären Frageliste ist die Frage, wirst du attackiert, überhaupt nicht vorgekommen? Vielleicht bin ich einfach vielleicht habe ich nicht genug Fantasie, aber was passiert da?
Also ich habe vor einiger Zeit auch etwas gepostet, und zwar, dass ich geschrieben habe, I will not be bullied into silence. Weil ich hatte so meinen ersten Mini-Shitstorm. Auch einfach, weil ich die Fragen meiner Community beantwortet habe und weil viele Leute auf Instagram gemeint haben, nein, das ist jetzt irgendwie der falsche Zeitpunkt dafür oder das sollte ich nicht sagen. Und das war natürlich, also ich glaube, so einen Shitstorm zu erleben, das erste Mal ist so ein bisschen schockierend. Man merkt so, also es ist ja für das menschliche Gehirn nicht ein großer Unterschied zu einer körperlichen Attacke, diese Verbalattacken.
Es ist sehr unangenehm.
Und dann habe ich aber gesagt, ja gut, du bist auf Twitter, das heißt, du kennst das. Und ich habe aber gesagt, nein, ich lasse mich da jetzt nicht dadurch nerven. Und wie werde ich generell attackiert? Also die lustigsten, die allerbeste Attacke, die mir je passiert ist, da hat mich die PR-Dame einer Vermögensberaterin beschimpft auf Facebook. Aber so also ziemlich, ziemlich hart. Und sie hat, es war eine, ein Artikel in einer großen österreichischen Tageszeitung über mein Buch. Und sie hat gemeint, es ist eine Frechheit, weil das wäre ein Advertorial in dieser Zeitung über mein Buch und ich würde über das Thema Altersvorsorge sprechen und das ist eigentlich das Thema dieser anderen Frau. Und da habe ich gesagt, eine Altersvorsorge für Frauen ist generell dieses Thema, da gibt es viele Leute, die das besetzen und es ist jetzt nicht irgendwie getrademarkt oder so, dass nur eine Person in Österreich das machen darf. Und zweitens, ich habe dann geschaut, was ein Advertorial in dieser Zeitung kostet. Und es war 36.000 Euro. Und ich dachte mir, diese Beleidigung ist eigentlich ein Kompliment, dass sie glaubt, ich kann mir 36.000 Euro einfach mal so für Werbung ausgeben. Ich wurde auch teilweise von Events ausgeladen, eben von anderen Frauen, die mich nicht mögen. Also das ist schon öfters passiert. Aber ja, also ich glaube generell, als Frau im Internet ist es nicht unbedingt leicht, gerade auch wenn man über Themen spricht, die etwas kontroverser sind. Und ja, in feministischen Kreisen zum Beispiel, das Thema Investment ist einfach sehr, sehr, sehr kontrovers.
Ja. Aber da würde ich jetzt gerne noch drauf einhaken, weil ich kenne ja das Problem mit der Kritik quasi, über Investment überhaupt zu reden, kenne ich ja auch nicht. Dass du sagst, also Altersvorsorge. Und da kommt immer, das ist nun mal von links, diese Kritik. Ja, nein, da soll sich der Staat drum kümmern. Und das klingt eigentlich genau so, also das klingt eigentlich so, als wäre es gar nicht feministisch, sondern einfach nur, dass es einfach gewisse Zirkel gibt, in denen der Staat macht das schon, Reflex einfach vorgegeben ist.
Ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass das mit Feminismus nicht unbedingt so viel zu tun hat. Aber viele dieser Menschen schreiben sich halt das feministische Label eigentlich auf die Stirn, ja, so vieles sind dann auch in feministischen Kreisen sehr aktiv, auch sehr, sehr bekannt. Und gleichzeitig gibt es aber enorm viele Frauen, die sich für das Thema interessieren, die sagen, nein, ich möchte mein eigenes Geld haben, ich möchte meine eigenen Assets haben, ich möchte meine eigene Immobilie haben, ich will wissen, was Kryptowährungen sind, wie man damit umgeht. Und ich habe mich jetzt entschieden, okay, ich habe halt eine Community, die bediene ich, für die bin ich da, ich beantworte deren Fragen. Und ich kann nicht alle Menschen glücklich machen. Und ich glaube generell, dass bei dem Thema Altersvorsorge, immer wenn man mit irgendjemandem darüber streitet, gerade online, diejenigen, die sagen, es wird schwierig, die sich die Prognosen durchlesen, die sich die Studien durchlesen, das mache ich alles, die argumentieren mit Zahlen. Alle, die sagen, na, das geht sich eh aus und der Staat sollte das machen, die argumentieren meistens mit Emotionen. Und das ist relativ schwierig, weil wenn man einfach die Zahlen vorlegt und wirklich legitimerweise sagt, hey, wie soll sich das ausgehen? Die Prognosen liegen uns ja vor, es sieht einfach nicht so rosig aus in Zukunft, egal was man liest. Und das sind Prognosen teilweise der EU-Alterssicherungskommission. Und wenn Leute dann sagen, mit irgendwelchen Emotionen anfangen, da ist es dann schwierig, diese Konversation eigentlich fruchtbar fortzuführen, was eigentlich total schade ist.
Die Regel, die ich gelesen habe, ist, ja, nicht mit den Hatern engagen, nicht mit dem einen Hater engagen, sondern mit den 10 anderen Leuten, die eigentlich konstruktiv reden wollen. Aber der Reflex ist immer der, sich erklären zu wollen, denen, die da in eine komplette Opposition gehen. Und am Ende des Tages, wir wissen, also natürlich muss man sich was aufbauen, das ist ja eh vollkommen logisch. Und dass du da ein Angebot stellst, in Wahrheit müsste man es wahrscheinlich noch viel stärker diversifizieren, nicht? Du müsstest eigentlich in jede einzelne Untergruppe an Frauen, aber auch Männern gehen, ja, die einfach auf ihrer Sprache diese Dinge zu kommunizieren. Und Eigenverantwortung ist halt für manche Leute, so sind wir jetzt in diesem Teil quasi des Rabbit Holes genannt, Eigenverantwortung ist offenbar für manche Leute einfach gefährlich. Und leider Gottes auch deswegen, weil sie wissen, naja, je mehr Leute Eigenverantwortung übernehmen, desto weniger brauchen sie mich in meiner Funktion bei irgendeiner Einrichtung, die dafür da ist, sich um die Leute zu kümmern quasi. Mhm. Bitcoin, ja. Schon mal gehört?
Ja, ich glaube, das passt zu dem Thema Eigenverantwortung. Ganz gut, eigentlich, ja. Extrem gut. Wenn ich mich jetzt erinnern kann, also das erste Mal, dass ich mit Bitcoin, Litecoin, Dogecoin gab es damals auch schon, in Kontakt kam, war das eigentlich ein Spiel. Also das war mein Bruder und ich, wir sind einfach vorm Internet gesessen und es war uns langweilig. Und das, was uns, also mir, meinem Bruder besonders daran gefallen hat, ist einfach die Idee, dass es etwas ist, was ein Staat nicht kontrolliert. Und es gibt Menschen, das ist auch ein bisschen, ich glaube, es ist bei vielen auch historisch bedenkt. Ich meine, wenn man jemals ein Geschichtsbuch gelesen hat, dann müsste man eigentlich wissen, dass man sich nicht immer auf Staaten verlassen kann. Und dann ist natürlich auch die Idee, viele Leute sind sehr freiheitsliebend und sagen einfach, ich möchte nicht, dass der Staat alles, was ich mache, kontrolliert oder kontrollieren kann. Und deswegen hat mir diese Idee am Anfang an sehr, sehr gut gefallen, zu sagen, okay, das ist so ein bisschen die Währung des Internets.
Mhm. Sie checkt Dorsey auch so, ja?
Ja, und weil ich mir gedacht habe, ja, ich meine, auch Staaten sind wandelnde oder sich wandelnde Gebilde und man weiß nie im Leben, was so wirklich kommen kann. Deswegen ist es einfach praktisch, diese Alternative zu haben. Und natürlich auch, wenn man sich damit einmal beschäftigt, mit dem Thema Inflation oder auch ganz interessant mit dem Thema Reallöhne seit der Auflösung des Bretton Woods-Systems, dann sieht man natürlich das ganze Quantitative Easing, die Vermehrung der Geldmenge durch Zentralbanken, dass das zwar Wirtschaftsschwankungen abgeschwächt hat, aber dass das auch gewisse Nachteile hat. Und wenn man sagt, da gibt es mal etwas, das nicht durch eine Zentralbank kontrolliert wird, das in der Menge fixiert ist, das ist ökonomisch auch sehr spannend.
Es hat ja so, du hast das offenbar sofort verstanden. Das heißt, du hast, und wenn du so früh dich damit beschäftigt hast, in welchem Jahr sind wir da jetzt?
Da sind wir, ich würde sagen, im Jahr 2011 circa.
Ja. Holy shit.
Ja, und ich meine,
das ist. Das solltest du jetzt eigentlich den Bitcoin-Podcast machen.
Nein, ja? Also ich werd da ganz offen drüber reden. Also wir damals, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann, weißt du noch, was Bitcoin-Faucets waren?
Ich habe es tatsächlich, muss ich zugeben, so früh war ich nicht dran, also ich habe es selber nicht verwendet, aber es ist im Grunde, du gehst ins Internet und klickst ein bisschen rum und bekommst dafür dann einen Teil oder sogar ganze Bitcoin, einfach damit sie irgendwie in Umlauf geraten, ohne dass du selber meinen musst dafür.
Ja, ja. Also die Faucets, die ich da verwendet habe, das waren so Dinge, da musstest du kleine mathematische Aufgaben lösen und das war eigentlich, du wurdest bezahlt in Bitcoin, Litecoin oder Dogecoin und das war eigentlich von Leuten, die Algorithmen trainieren wollten, mit menschlichem Input.
So wie ähnlich wie die Captchas, die du von Google lösen musst, damit du sagst, hier ist ein Auto, hier ist ein Verkehrsschild und so. Genau.
Und ich habe da relativ lange damit herumgespielt und das hat mich aber sehr geärgert, weil Captchas lösen stundenlang, das hältst du ja nicht länger als 20 Minuten aus. Und besonders dann, wenn du darin bezahlt wirst, in einer Währung, die eigentlich damals mehr oder weniger so eine Art komplett neuartige Sache war, und eigentlich nicht wirklich viel wert war. Und es gab damals schon, aber eine relativ rege Community, es gab damals sogar schon Online-Foren, wo man für Bitcoin gewisse Arbeiten durchführen konnte. Also dass man Artikel schreiben oder alle möglichen Sachen oder Gartenarbeit, also die komischsten Dinge, einfach weil Leute das ausprobieren wollten. Und das war ein Grund dafür, eigentlich warum ich ein Masterstudium gemacht habe, weil... Also ich habe Banking und Finance studiert und ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt besser programmieren lernen. Mhm. Und eigentlich war das, damit ich sagen, mein Traum war damals eigentlich, ein Programm zu schaffen, das diese Captures für mich löst. Dann kann ich quasi, da muss ich das nicht manuell machen oder diese Aufgaben. Es war oft so Dinge auf Fotos identifizieren. Ist das ein Hund, ist das eine Katze, oder solche Dinge.
Aber nur, damit, weil du die Captures unbedingt schlagen wolltest oder weil du an die Bitcoin ran wolltest? Du hättest doch einfach meinen können damals.
Ich muss sagen, dass ich damals war ich nicht tech-savvy genug, um zu wissen, wie Mining funktioniert. Das habe ich versucht. Ich glaube, die Leute, die jetzt sehr professionell in diesem Feld unterwegs sind, werden jetzt ziemlich lachen bei dem, was ich sagen werde. Das war im Jahr 2013. Da habe ich mir gekauft ein Solarpanel-Handy-Charger und wollte einen Raspberry Pi da drauf hängen und damit Kryptowährungen minen. Aber damals war das war noch CPU-Mining, aber damals waren wir schon beim GPU-Mining. Mhm. Also das wäre nicht gegangen. Und ich habe da halt ein bisschen rumgespielt auf diesem Raspberry Pi und ich habe das wirklich oben, ich hatte damals so eine Dachgeschosswohnung, dort hingelegt zur Tür, dass da viel Sonne drauf scheint. Das hat auch nicht funktioniert. Also es war ziemlich amateurhaft. Also das hat nicht wirklich funktioniert. Und schon, ich kann mich erinnern, 2013, 2014 war das Mining ein sehr kapitalintensives Geschäft. Also da musste man wirklich richtig, richtig viel in die Hardware investieren. Das war dann etwas, wo ich gesagt habe, nein, also das ist etwas, das habe ich definitiv verpasst.
Du wolltest damals schon dazu beitragen, dass Bitcoin ein bisschen grüner wird beim Mining, nicht? Mit einem Solarpanel fürs Handy.
Das war primär jetzt nicht der Gedanke. Der Gedanke war eigentlich, dass ich mir gedacht habe, es wäre nicht nur Energie, aber auch vor allem kosteneffizient. Also ich könnte quasi in dieses Solarpanel, das habe ich übrigens immer noch, investieren, um meinen Raspberry Pi zu powern und musste nicht für Strom zahlen. Und ich denke mir erst, es war de facto so Home Solar Mining. Aber wie gesagt, ich war leider absolut nicht tech-savvy genug, um das wirklich durchzuziehen. Also ich habe es gerade geschafft, die Basics auf diesem Raspberry Pi zu installieren.
Aber du hast offenbar das Thema im Auge behalten.
Ich habe das Thema im Auge behalten. Und ich muss sagen, dass, was eigentlich schade war, ist einfach, dass so ein bisschen nach, so 2013, 2014, ich einfach im Leben andere Dinge gemacht habe und das Thema so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Ich weiß eigentlich nicht ganz so genau, warum. Ich meine, damals habe ich relativ viel auf Twitter gemacht, also eben diese Sprachalgorithmen zu entwickeln, um zu schauen, okay, wie wirkt sich Twitter auf Börsenkurse aus. Und da gab es schon so eine Phase, in der sehr viel über Bitcoin gesprochen wurde. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es schon eine Rally und einen ziemlichen Crash und haben viele geglaubt schon, okay, Bitcoin ist vorbei.
Ja, das haben wir schon oft geglaubt.
Und da habe ich dann auch ziemlich gesehen, dass dann null Geld mehr in Bitcoin-Startups geflossen ist. Also gerade in dieser Community, in der ich auch aktiv war. Und viele Leute gesagt haben, nein, das war ein Hype und jetzt ist es vorbei. Und das eigentlich wurde das Thema, glaube ich, gesellschaftlich dann erst wieder 2017 so wirklich aufgegriffen. Und ich habe mich in der Zeit einfach um andere Dinge gekümmert.
Und um ehrlich zu sein, gesellschaftlich sind wir jetzt erst angekommen. Also 2017 war es ein nettes Randthema, ja, aber jetzt plötzlich hat das Ganze ein Ausmaß angenommen, wo wir ernsthaft darüber reden. Jetzt hat ein Staat es adoptiert, nicht? Jetzt gab es die Russland-Krise, Ukraine-Krieg etc. Und dann wird meiner Meinung nach schon fast zu viel über Bitcoin geredet, ja? Weil es so wichtig ist, es dann auch wieder nicht. Sorry, alle, die zuhören, die glauben. Vielleicht irre ich mich auch. Es gibt viele, viele überzeugte Bitcoiner, die glauben, es geht alles viel schneller und es geht tatsächlich schneller als gedacht. Aber du hast vorher etwas sehr Interessantes gesagt und da würde ich gerne noch ein bisschen rein. Dieses Verhältnis zwischen Eigenverantwortung und Staat. Es wird immer diskutiert, eben auf so einer absoluten Basis. Als wenn jemand, der sein Geld selbst in die Hand nimmt, selbst verwalten möchte, egal ob das jetzt über Aktien ist, aber Bitcoin ist sozusagen die ultimative Eigenverantwortung, weil du kannst ja wirklich es rausnehmen aus dem System, als würde der jetzt irgendwie den Staat abschaffen wollen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass du quasi Checks and Balances hast. Und du hast erwähnt, 1971 Goldstandard, das war das letzte Mal, dass wir im Geldsystem Checks and Balances haben. Und das haben wir jetzt wieder. Gold ist immer noch da und es gibt auch einen sehr freien, offenen Goldmarkt, also das funktioniert. Und Bitcoin eben auch. Merkst du das oder anders gesagt, glaubst du, dass die Staaten das zulassen werden? Weil wir haben ja jetzt in Europa auch relativ unattraktive neue Regeln in Aussicht gestellt bekommen vom EU-Parlament?
Also ich muss sagen, wie ich darüber gelesen habe, habe ich mich schon sehr, sehr aufgeregt, weil ich immer gedacht habe, so rein Dinge zu verbieten, die den Leuten Freiheit geben, das ist eigentlich eine komplett stalinistische Aktion. Ja? Also das ist etwas, wo man sagt, hier gehen quasi die Staaten bzw. die EU als Staatenbund her und sagen, das ist etwas, das Bürgerinnen und Bürger eigentlich gerne verwenden, über das sie mehr lernen wollen. Da gibt es neue, innovative Unternehmen in diesem Bereich. Ja gut, dann wollen wir schauen, dass wir das halt irgendwie verbieten können. Und ich glaube ganz einfach, das Thema Ökologie ist da ein reiner Vorwand. Wenn man sich nämlich wirklich das Thema Ökologie ansieht, dann müsste man eigentlich, dann hätte man eine wesentlich längere Liste an Dingen, die man zuerst verbieten müsste.
Man merkt es auch an der Debatte, dass Ökologie, also Gold ist zum Beispiel nicht grüner als Bitcoin und vor allem auch nicht historisch und so weiter, wird nicht darüber diskutiert. Ja? Also es ist natürlich ein reiner Vorwand, aber es ist halt ein sehr einfacher Einfallsweg. Und es ist ja, geht ja dann so weit, dass dann bestimmte EU-Parlamentarier auch ganz konkrete andere Kryptowährungen irgendwie anpreisen, weil sie die irgendwie besser finden. Also das Unwissen ist wirklich von galaktischem Ausmaß und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Nicht Sorge um die Europäer, sondern Sorge um Europa, weil was die nämlich in Brüssel nicht verstehen ist, sie können verbieten, was sie wollen. Sie werden Bitcoin nicht aufhalten können, aber sie können Europas Teilhabe an dieser Innovation aufhalten.
Also das ist eben ein Thema, gerade auch mit den Dingen, die in der letzten Zeit passiert sind. Ich habe im Jahr so 2010, 2012 für ein sehr großes Solarenergieunternehmen gearbeitet. Und damals habe ich wirklich geglaubt, dass jetzt, so 2010er Jahre, die war sogar ein bisschen früher, ich glaube 2009 schon, eine wirkliche erneuerbare Energiewende in Europa kommt. Weil das Thema erneuerbare Energie war für mich zwar ein ökologisches Thema, aber immer primär ein Menschenrechtsthema. Weil ich immer gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass wir in Europa oder in der westlichen Welt abhängig sind von Staaten, die es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen, um das nett zu sagen, einfach weil wir deren Rohstoffe, deren Öl, deren Gas brauchen. Das hat mich immer gestört aus Prinzip. Und leider wurde dieses Thema aber auch sehr stark abgedreht. Also man hat einfach gesagt, okay, wir kürzen die Subventionen Ein Argument war damals, naja, weil sehr viele junge Unternehmen oder gerade viele Leute an dem Thema so viel Geld verdienen. Und da wurde ein wichtiger Innovationsschub gestoppt. Wenn man bedenkt, wo wir eigentlich schon sein könnten beim Thema erneuerbare Energien, hätte es damals nicht Regulatorien gegeben, wo die Staaten einfach gesagt haben, okay, wir schmeißen dieses Thema jetzt einfach. Und das ist auch so ein bisschen, ich teile auch diese Befürchtung, weil die Innovation wird weitergehen in diesem Bereich, aber sie wird halt nicht in Europa stattfinden. Und wenn wir uns in Europa von Innovation abschneiden und einfach sagen, junge Unternehmen mit innovativen Dingen dürfen nicht am Markt agieren oder gewisse Dinge werden einfach verboten, ich meine, es wird dann einfach in anderen Ländern passieren. Dann hat man Brain Drain, es werden Arbeitsplätze halt einfach woanders geschaffen. Und ich finde auch, dass das schade dann ist für die Europäische Union, denn es hat keinen Sinn, wenn wir jetzt innovationsfeindlich agieren. Einfach weil manchen Leuten gewisse Themen nicht gefallen.
Und konkret geht es ja um die Energiefrage, das haben wir jetzt nur impliziert gesagt, aber es geht tatsächlich darum, Proof of Work, also den Mining-Vorgang quasi bei Bitcoin zu verbieten, wo wir jetzt nicht ins Detail gehen würden, weil es den Rahmen sprengt. Aber ich habe den Eindruck langsam, dass es Gott sei Dank auch genug Informationen gibt, die klar macht, nein, es ist nicht das Ende der Welt und es hat auch wirklich eine Rolle. Also auch im Vergleich mit den anderen Kryptowährungen, Proof of Work ist eigentlich, also am Ende des Tages stellt die Sicherheit des Netzwerks sicher. Und diese Energiegeschichte, es hat ja eben auch positive Dinge, nicht? Du kannst dezentral Energie nutzen, die du sonst nicht nutzen kannst. Du kannst das theoretisch einfach neben ein Windradl stellen und dort, wenn das Windradl keinen Strom abgibt an Haushalte, weil sie ihn gar nicht brauchen, daraus Bitcoin machen. Und dieser Aspekt, also sagen wir so, dass es im EU-Parlament nicht ankommt, dass es da einfach andere Aspekte gibt, die auch wirtschaftlich von hoher Bedeutung sind, ist wirklich extrem traurig. Aber sie haben zum heutigen Stand, dass wir reden, diese Abstimmung verschoben. Also es ist eine gewisse Hoffnung da, dass sie da nicht komplett daneben liegen, weil, wie gesagt, also sollte es zu einem Proof-of-Work-Verbot kommen in Europa, dann müssten wir entweder als Österreich austreten oder halt als Person. Also dann müssten wir halt das Land verlassen. Ist aber auch nicht so tragisch, dann müssen die halt dann mit ihren Alternativen leben, weiß ich auch nicht.
Aber da vielleicht dazu noch eine Sache. Ich glaube, was gerade in der Politik viele Menschen nicht verstehen, ich glaube, die Trends, die wirtschaftlichen Entwicklungen gehen immer dorthin, wo die jungen Leute unterwegs sind. Und mittlerweile gehen junge Leute in Metaverse. Das heißt, weil du eben das Thema Auswandern angesprochen hast, man muss in Zukunft ja nicht einmal mehr körperlich auswandern. Das ist das nächste Thema. Man kann ja auch mittlerweile einfach ins Internet, in verschiedene Metaverse auswandern und sich dort rein kryptotechnisch sogar eine neue Existenz, sogar ein neues Business aufbauen. Und ich glaube, das geht komplett an sehr vielen EU-Parlamentariern vorbei, dass hier wieder eben Raum ist, Raum für Business, Raum für Innovation, für Neues. Und sich ganz, ganz neue Welten eröffnen, von denen wir jetzt noch nicht mal sagen können, wie diese sich entwickeln werden. Und die sind natürlich, hängen sehr, sehr stark mit Kryptowährungen generell zusammen.
Weil die Cyber, du hast es am Anfang das Geld des Internets genannt, ja. Und diese Cyber Economy ist ja de facto ein neues Land. Also es ist tatsächlich Neuland, wie die Merkel mal gesagt hat, aber es ist der Wilde Westen ein bisschen, ja, oder der Frontier, hat man gesagt auf Englisch. Ja. Und natürlich, wenn ich Politiker bin, denke ich mir auch, naja, die fangen dort mit mir nichts mehr an. Darum geht es auch, nicht? Also das ist einfach, was das EU-Parlament sagt, ist in der Cyber-Economy am Ende des Tages wurscht. Und du hast erwähnt, ganz am Anfang von Bitcoin, kannst du dich erinnern, es gab Websites, wo du schon Aufgaben erledigen konntest für Bitcoin. Ich glaube, dass es ganz stark in diese Richtung gehen wird. Also tut es auch schon, nicht? Dass du quasi im Digitalen, im Cyberspace arbeitest und auch Geld verdienst. Ja? Und dann natürlich, wie soll das zusammenpassen mit nationaler Gesetzgebung? Nicht? Wo findet das statt? Nee, also, das ist alles wahnsinnig. Darüber sollten sie sich Gedanken machen. Das tun sie aber nicht. Und da kommen wir ganz eigentlich zu der fast schon menschlichen Reaktion, die auch viele andere Gegner von Kryptowährungen, von Bitcoin haben. Die sagen, die erste Reaktion ist, naja, das wird schon wieder verschwinden, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss. Und die zweite Reaktion ist, nein, es ist nicht verschwunden, es muss verboten werden. Am besten noch morgen, weil sonst müsste ich vielleicht dieses extrem komplexe Thema auch angehen. Aber um vielleicht den Bogen auch zurückzuspannen, merkst du ein wachsendes Interesse auch bei deinen Kundinnen und vielleicht auch jetzt auch eine gewisse Gefahr, weil du hast auch gesagt, die jungen Leute wollen halt ihr eigenes Ding. Das sehe ich total. Ja, also auch gerade die Tatsache, dass vielleicht bei Bitcoin die Eltern, die Erwachsenen unter Anführungszeichen nicht mehr mitreden können, ist ja auch wahnsinnig sexy. Ja? Aber gleichzeitig gibt es ja da viel Gefahren und auch Abzocken und Scams und so. Also wie kommt das bei deiner Community an?
Also ich bekomme sehr, sehr viele Fragen zu dem Thema, zum Thema Kryptowährungen, in letzter Zeit natürlich auch zum Thema NFTs. Ganz klar, also es gab die von Belvedere, die Gustav-Klimt-Versteigerung, wo man Stücke von der Kuss kaufen konnte.
Ja, es war nicht wirklich eine Gustav-Klimt-Versteigerung in dem also, Sinne. Ja, nicht. Ja. Sie haben ein Foto gemacht davon und dann, das haben sie dann versteigert.
Und da habe ich einige Fragen dazu bekommen. Ich bekomme relativ viele Fragen zu Kryptowährungen. Und ich habe auch immer wieder Krypto-Workshops gemacht. Und der erste Teil des Workshops, ich würde sagen die ersten 20% des Workshops, da ging es darum, wie erkenne ich seriöse Krypto-Plattformen im Internet. Denn an mich treten auch immer wieder Nachrichten heran, es gab es auch immer wieder in den Medien, von Leuten, die im Internet abgezockt wurden.
Ja.
Bei dem Thema Krypto, also wirklich, ich habe da schon von den wildesten Geschichten gehört. Also da geht es teilweise um wirklich sehr hohe Summen, da geht es teilweise um das gesamte Vermögen oder die Lebensersparnisse von Leuten. Oft sind es Menschen, die sich generell im Internet nicht so gut auskennen. Also ich glaube, das trifft weniger die Jüngeren, die wirklich Digital Natives sind, sondern eher ältere Menschen, die das ganze System noch nicht so verstanden haben. Und deswegen finde ich auch immer, es ist wichtig zu sagen, okay, wie kann ich testen, wie kann ich recherchieren, ob ein Kryptoanbieter seriös ist, welche Warnlisten gibt es da, welche Websites im Internet gibt es. Also mit CoinMarketCap sehe ich sehr oft an, da sieht man auch eine Liste von populären Exchanges, da weiß ich, wie groß ist diese Kryptobörse, wo ist sie angesiedelt, diese ganze Währung, welches Volumen hat eine Währung, also dass man das so ein bisschen recherchieren kann, und ich zeige den Menschen, wie und wo man das recherchieren kann, damit sie sich so ein bisschen absichern können.
Ein Geheimtrick ist, du gehst einfach zu einer Kryptobörse, die nur Bitcoin anbietet. Das ist zwar langweilig, aber am Ende des Tages, wenn du die Exposure willst in die Kryptowelt, hast du mit der Reservewährung schon mal ausgedient und musst dich nicht dann beschäftigen mit den ganzen anderen Coins, weil das Problem ist natürlich, du wirst wahnsinnig. Ja? Und du wirst, wenn du in diese auch seriöse Kryptobörsen hineinkommst, die sind alle gamified, genauso wie die Apps für die Stocks gamified sind. Ja? Und dann landen wir in dieser Welt, die du vorher beschrieben hast. Ja? Gordon Gekko und Wall Street und das, was wir im Hollywood-Film sehen. Im Hollywood-Film kommt es immer nur an als Gier und Zocken und Crash und wahrscheinlich auch deswegen, weil es interessant ist, aber quasi diese, du hast auch erwähnt, ETFs, ja, also für mich ist wirklich, Bitcoin ist quasi der ETF der Kryptowelt, ja, wenn was passiert auf einer anderen Kryptowährung, das gut ist, dann hat das auch eine Verbindung zu Bitcoin. Aber ich verstehe natürlich, dass viele Leute sich damit nicht zufrieden geben wollen, beziehungsweise noch nicht, weil die eigentliche Reise des Kryptoanlegers fängt ja bei Bitcoin an, geht dann über 1000 Shitcoins und Altcoins und landet dann wieder bei Bitcoin.
Also ich muss sagen, ich mag diese, es gibt ja doch so mittlerweile so fast wie Crypto Basket ETFs, ja, oder Crypto Indizes, und das ist auch etwas, also ich glaube, gerade wenn man sich mit Altcoins beschäftigt, dann beschäftigt man sich entweder so viel damit, dass es ein Fulltime-Job ist. Aber ich glaube, auch selbst dann kann man die Bewegungen nicht unbedingt gut abschätzen oder mathematisch hochwertig damit traden.
Nein, aber es gibt jetzt einen Haufen junger Leute, die, also da würde ich mich dann fast einschließen, da gibt es dann so Tools wie Trading Views und da kannst du dann Linien ziehen und dann bist du dann Technical Analyse und irgendwas, ja, und dann geht es halt rauf oder runter und dann ist die technische Analyse wieder kaputt.
Ja, also ich bin generell auch an den Kapitalmärkten, ich bin sehr, sehr, sehr stark Buy and Hold. Wirklich. Ja. Also das ist einfach, weil ein aktives Trading passt nicht in einen normalen Lebens- und Arbeitsalltag rein. Da muss man schon wirklich sagen, okay, man wird selbst Trader oder Traderin. Anders geht das gar nicht. Und ich glaube, gerade wenn man auch noch einen normalen Beruf hat, gibt es eigentlich nichts anderes als Buy and Hold. Und dann muss man aber auch wirklich die Geduld haben, da durchzuhalten. Und dann, wenn es starke Marktbewegungen gibt, dann muss man sagen, hey, ich freue mich drüber, ich kaufe nach. Und bei Buy and Hold sagt man, ich glaube an etwas oder ich glaube nicht daran. Das ist eigentlich eine relativ binäre Entscheidung. Wenn ich dran glaube, dann kaufe ich es und dann halte ich es bis vielleicht irgendwann meine Kinder erben.
Hodel.
Ja.
Ja, oh ja, es ist ja dasselbe. Es ist ob jetzt Jack Bogle, der Gründer von Vanguard, dir langfristig erklärt, warum du jetzt Buy and Hold machst, oder Gerd Kommer, der das auch toll macht, oder du sagst einfach Hodel. Ja, und es ist natürlich am Ende des Tages, also die wissen es ja auch statistisch, dass du einfach als aktiver Trader in der Regel nicht besser fahren wirst. Mhm. Aber es versucht halt dann doch jeder. Und jetzt ist es halt einfacher, es zu versuchen. Ich meine, vor 20 Jahren konntest du keine Kaskade von Limit Orders irgendwo setzen, oder? Das ging einfach nicht.
Nein, ich finde jetzt gerade auch, das ist auch etwas, wo man ein bisschen aufpassen muss, eben weil viele Trading-Apps so gamified sind. Und ich muss bei manchen auch sagen, also manche, die ich getestet habe, jetzt aus finanzmathematischer Sicht, sind sie nicht sehr transparent, was die Positionen betrifft. Mhm. Also es sind auch so Dinge, dass dir immer die Top-Movers gezeigt werden, dass dich dazu animiert, okay, zu sagen, hey, da kriegst du so ein FOMO, da war ich nicht dabei, diese Kryptowährung ist vielleicht seit gestern um 20%, 30%, 40% gestiegen. Und ich weiß halt, dass das Menschen dazu animiert zum Zocken. Klar. Und da muss man sich halt ein bisschen selbst im Zaum halten.
Hier fangen wir einfach beim nächsten Mal wieder an. Ich bin schon gespannt, wie ich diese Sendung betitle, weil du bist natürlich hierher gekommen als die Expertin für Geldanlage für Frauen. Aber eigentlich war es ein viel weiterer Schwenker, den wir da gemacht haben. Larissa, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir können das bei Gelegenheit fortsetzen.
Hallo liebe Leute, hier ist Community Manager Luca. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir freuen uns sehr über viele Likes und Sterne bei Apple, Spotify und allen anderen Plattformen. Schickt uns unsere Fragen, Hinweise und kreative Beleidigungen an hallo@wasbitcoinbringt.com und besucht uns auf YouTube, denn jede Folge erscheint auch als Video. Liebe Grüße aus Wien. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.